SRF 1.
Kula. SRF 1.
Am Mikrofon Marietta Thomaschett. Willkommen zu unserer Mundartsendung «Schnabelweit». Die führt uns heute in den Kanton St. Gallen. Das Thema dieser Stunde sind St. Galler Flurnamen. Hier ein paar Beispiele.
Latsch, Fotzweit, im Gesäß, Grunzenstein, Guggenhürli, Eselschwanz, Ganglerangs, Graschblu, Gafriede, Mumpfasau, Garnage.
St. Galler Flurnamen, die zum Teil, wir haben es gehört, ein bisschen anstössig tönen. Die findet man verstreut auf der Landkarte oder geordnet und erklärt im St. Galler Flurnamenbuch. Tausende von Flurnamen sind dort drin zu finden. An diesem Flurnamenbuch wird seit über 100 Jahren geschaffen und jetzt kann man einen Teil davon im Internet abrufen. Der Simon Lütold aus der SRF Mundart Redaktion hat das Team getroffen, das das St. Galler Flurnamenbuch macht. Und als er das erste Mal reingeschaut hat in das Flurnamenbuch, ist er ein bisschen zusammengezuckt.
Gerade einmal 10 Minuten habe ich recherchiert im St. Galler Flurnamenbuch und dann habe ich durch Zufall, ich habe das ehrlich nicht mit Absicht gesucht, den Artikel zum Namen Arsch gefunden. Er ist in der Gemeinde Buchs verzeichnet. Und damit ist dann die erste Frage an die Fachleute, die an dem Flurnamenbuch arbeiten, auch schon klar gewesen. Wie schafft es ein Füdli auf die Schweizer Landkarte? Der Elia Ackermann erklärt es. Er arbeitet an der Universität Zürich am Projekt vom Flurnamenbuch mit.
Es gibt wirklich Fluren, die nach dem deutschen Arsch benannt sind. Wir kennen alle die Phrase «am Arsch vor Welt». Das sind meistens abgelegene Fluren, am hinterst im Wald oder so eine Wiese. Aber es kann tatsächlich in unserem Gebiet, also gerade im südlichen Kanton St. Gallen oder so, wo romanisch zugrunde liegt, kann das Partizip «ars», also retromanisch «ars», heisst «verbrennt», zugrunde liegen. Und das verweist meistens auf Brandrodungen.
Der Arsch bei Buch St. Gallen hat also mit dem Füdli gar nichts zu tun. Er hat seinen Namen von einer Brandrodung. Und darum ist er als Flurname von der Bedeutung her eigentlich recht nah am Namen Rüti, wo ja einfach eine Rodung bezeichnet und in der ganzen Schweiz sehr weit verbreitet ist. Aber weil man nicht immer einfach so einen Experten wie den Elia Ackermann nebendran hat, der selber auch noch gerade aus dem richtigen Kanton kommt, gibt es eben Flurnamenbücher. Dort drin kann man nachschlagen, wenn einem der Ursprung oder die Bedeutung vom Namen von einem Ort Wunder nimmt. Und man kann herausfinden, seit wann der Ort so heisst. Das St. Galler Flurnamenbuch ist aber gar kein Buch. Die Einträge findet man im Internet, zusammen mit ganz vielen anderen aus der Deutschschweiz, unter www.ortsnamen.ch. Schön aufbereitet, mit einer Karte, wo man sieht, wo die Ortsnamen angehören. So ein Flurnamenbuch können für verschiedenste Leute interessant sein, sagt Simone Berchtold. Sie leitet das Projekt vom St. Galler Flurnamenbuch an der Universität Zürich zusammen mit dem Ludwig Rübekeil.
Die Nutzerzielgruppe sind interessierte Laien. Also jeder, der vielleicht wandern geht und plötzlich läuft da ein so ein Name oder hat die Karte dabei, findet dann einen Namen und denkt sich, hey, ist noch interessant, was heißt denn das? Und der kann dann nachschauen. Aber genauso Linguisten, die sich aber mit Namen befassen, die vielleicht Namen Felder, Namen geografische Fragestellungen haben.
Und auch Historikerinnen oder historisch Interessierte können mit so einem Flurnamenbuch gut arbeiten. Für Simone Berchtold ist klar, dass es bei diesen Flurnamen um weit mehr als einfach um die Bezeichnung von einem Punkt auf der Landkarte geht.
Namen als solches sind ja auch Kulturgut, Kulturerbe. Und es ist halt immaterieller, es ist jetzt nicht so wie eine Burgruine, wo man umgehen kann und ein Foto machen, sondern es ist eben etwas, wo man wird zuerst sammelt und so präsent machen kann der Leute. Halt, wir machen es jetzt über die Ortsnamen CH-Plattform, wo dann unsere Ergebnisse präsentiert werden.
Man hebt mit so einem Projekt also immaterielles Kulturerbe fest. Die Flurnamenforschung hat bei uns in der Deutschschweiz eine lange Tradition. Fast die ganze Deutschschweiz ist flächendeckend erfasst. Das ist viel dichter als in Deutschland oder in Österreich, weil es da immer wieder Professoren an den Universitäten gegeben hat, die diese Forschung aktiv vorangetrieben haben. Das goldige Zeitalter der Flurnamenforschung sei aber bei uns wahrscheinlich schon vorbei, sagt Stefan Würth. Er ist Germanist und beim St. Galler Flurnamenbuch an der Uni Zürich angestellt.
Die Orts- und Flurnamenforschung oder Toponomastik ist mal sehr populär gewesen, wenn man bedenkt, dass der Professor Bandle, der ganz früh Aufnahmen gemacht hat auf dem Feld, ist ja mit der Staatskarosse vom Kanton Thurgau vorgefahren. Und das ist heute natürlich nicht mehr so. Also ja, die Wissenschaft wird noch gefördert, aber sie hat auch mal grössere Zeiten gehabt.
Was jetzt aber wichtig ist, sind eben die Resultate von diesen grösseren Zeiten, wie der Stefan Würth sagt. Ohne die tausenden Datensätze, die in der Vergangenheit erhoben worden sind, könnten Simone Berchtold und ihr Team heute gar kein Namenbuch herausgeben.
Die Geburtsstunde, wenn man so will, ist 1910, hat der Historische Verein vom Kanton St. Gallen aufgerufen, eine Sammlung anzulegen, aber dort ist es vor allem um eine Sammlung gegangen. Also nicht weiter denkt, dass man das so deutet, sondern da haben wir in unserem Archiv noch so Foliolisten, wo einfach die Namen drauf sind, relativ mundartnah verschriftlicht, aber sonst, glaube ich, nicht viel mehr Infos. Und in den 50er hat aber der Stefan Sonderegger, der Germanist, und der Romanist Gerold Hilti haben einen Plan entwickelt von einem St. Galler Namenbuch. Studenten haben den geschafft. Und 1962 ist dann aber nochmal ein SNF-Projekt ins Leben gerufen worden. Das hat auch geheißen, das St. Galler Namenbuch. Und der Projektleiter war der Bernhard Hertenstein, der dann bis 1988 mit anderen Leuten zusammen doch so eine relativ vollständige Sammlung von Orts- und Flurnamen aufgebaut hat. Und auf die stützen wir uns.
Simone Berchtold redet da von einer relativ vollständigen Sammlung. Das sind rund 55'000 Orts- und Flurnamen, die verzeichnet worden sind. Eine Menge, die man kaum bodigen kann. Darum musste eine Entscheidung getroffen werden. Alles, was auf der 25'000er Landkarte drauf ist, wird aufgenommen. Also nur rund 4'500 Namen. Die restlichen gut 50'000 Namen nicht. So viel zu der Vorgeschichte. Aber wie macht man eigentlich so ein Namenbuch? Nochmal der Stefan Würth.
Wir gehen zuerst mal zum Kantonsgeometer und fragen ihn, ob er uns sämtliche Daten, die er zu den einzelnen Namen hat, übergeben, damit wir mit dem arbeiten dürfen. Da haben wir dann einen gewissen Grundstock. Einen anderen, historischeren Grundstock kommen wir über die sogenannten Kataster. Das sind eine Art Steuerverzeichnis gewesen, aus der Napoleon-Zeit. Damals hat das politisch ganz neues System angefangen und man hat viel mehr als vorher angefangen, systematisch die einzelnen Grundstücke zu erfassen.
Und auf diese beiden Verzeichnisse von Namen wird dann aufgebaut. Schritt 2. Urkunden suchen.
Die Historiker gehen in die Archive, wälzen alte Dokumente und Urkunden. Das ist eine Arbeit, wo man natürlich nie fertig wird. Aber man sucht dort möglichst viele Erwähnungen von dem Namen, wo man weiss, dass es den gibt, in älterer Zeit. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, weil vielfach erkennt man in älteren Schreibweisen von einem Namen die ursprüngliche Bedeutung, die uns ja auch interessiert, viel besser.
Beleg suchen kann man aber auch bei Leuten, die bei so Flurnamen wohnen oder arbeiten. Also Bauern oder Förster zum Beispiel. Das war früher eben die Arbeit, wo dann die Staatskarossen aufgekreuzt ist. Diese beiden Schritte müssen Simone Berchtold und ihr Team nicht mehr machen. Das ist die Vorarbeit, die in den letzten 100 Jahren passiert ist. Die historischen Urkunden, die sich ihre Daten darauf stützen, gehen bis ins Jahr 700 zurück. Und der letzte Schritt ist dann die linguistische Interpretation von diesen Daten, erklärt Stefan Würth.
Am Schluss kommen dann noch die Etymologen, das sind dann hauptsächlich Sprachwissenschaftler wie wir, und probieren eben herauszufinden, was hat ursprünglich der Name bedeutet. Ist der verbreitet? Ist das ein singulärer Name vielleicht, das nur einmal gibt? Oder kommt der ganz häufig vor? Also ein klassisches Beispiel sind die sogenannten Ingennamen, wo man so ein bisschen davon ausgeht, dass die in der ersten germanischen Besiedlungsphase in der Schweiz vor allem in Mode gewesen sind. Und darum gibt es die auch vor allem im Norden. Nachher verschwinden die. Das ist für uns auch eine grosse Hilfe, weil es ist ja sehr schwierig, manchmal das Alter von diesen Namen festzustellen. Aber solche Moden, die können uns dann natürlich auch ein bisschen helfen.
Und weil die Modeerscheinungen bei den Namen eben bekannt sind, können die Forschenden zum Beispiel auch Rückschlüsse darauf machen, welche Gebiete in welcher Zeit besiedelt worden sind, sagt der Stefan Würth. Diese Arbeit steht also hinter so einem Flurnamenbuch. Schauen wir jetzt aber noch konkret drin. Der Stefan Würth hat vorher erzählt, dass möglichst frühe Belege besonders wichtig sind, weil man an denen die ursprüngliche Bedeutung eines Namen noch am besten sieht. Dazu gäbe es ein schönes Beispiel, ein Ort, wo Weihnachtshalden heisst.
Der Name Weihnachtshalden würde man heute denken, dass der etwas mit Weihnachten zu tun hat. Der ist im Gebiet Geiserwald. Und de facto ist es aber so, dass wenn wir die historischen Belege anschauen, sehen wir, dass das auf Weingarten zurückgeht. Weingartenhalde. Man hat mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun, sondern dort war ein Weinberg. Und irgendwann einmal, warum auch immer, hat man das umgewandelt zu Weihnachten. Und man kommt natürlich heute, wenn man den Namen sieht, dann kommt man nicht mehr auf die Idee, dass das etwas mit dem Weinberg zu tun hat. Also man kann das nur herausfinden, wenn man eben die historischen Belege sammelt.
Wenn man im Internet in dem Flurnamenbuch herumstöbert, findet man um den Wallensee herum, dort im Sarganserland, auf einmal ganz viele Namen, die anders stöhnen als zum Beispiel die Schwendi, das Bühl oder die Rüti, die in der ganzen Deutschschweiz herum weit verbreitet sind.
Ravaschke, Graschblou, Gafriden, Perfire, Montfasau, Garnage.
Das tönt nicht zufällig bis nach Bündnerland. Im südlichen Teil des Kantons St. Gallen ist nämlich früher auch rätoromanisch geredet worden, sagt Elia Ackermann vom St. Galler Flurnamenbuch.
Die rätoromanische oder romanische Sprachgeschichte des Kantons St. Gallen hat eigentlich erst angefangen mit der Römerinvasion. Das war 1615 vor Christus. Und dort hat sich das Romanische, das aus dem Latein entstanden ist, über die vorherrschenden Sprachen, also das Rätisch und Keltisch, wahrscheinlich rum, drüber gelegt und hat neben zum Rätoromanischen geführt. Und mit dem Verbröckeln vom Römischen Reich sind im 4. 5. Jahrhundert nach Christus immer mehr Alemannen eingefallen, gerade von Süden her, von der Bodenseeregion, das Rinteldorf. Eine zweite Verdeutschungswelle ist vom Zürichbiet her gekommen, also an der Südseite vom Wallensee, heutige Gemeinde Quarten. Und das führt natürlich dazu, dass man abgesehen von den verschiedenen Verdeutschungsschichten und unterschiedlichen Anteilen von romanischen Namen, hat man auch noch die Mundart-Dialekte. Die heutigen Mundart-Grenzen von diesen Dialekten hängen auch teilweise mit der Verdeutschung, mit dem Verdeutschungszeitpunkt von seinem Gemeindezimmer.
An den Flurnamen sieht man den rätoromanischen Einfluss zum Teil noch sehr gut. Und je nachdem, wie die heute aussehen, können wir dann zum Beispiel auch darauf zurückschliessen, wann die Verdeutschungswellen an einem Ort angekommen sind. In Gebieten, die besonders spät verdeutscht worden sind, werden die Flurnamen immer noch fast gleich ausgesprochen wie auf rätoromanisch. Aber wenn der deutsche Einfluss schon früher gekommen ist, haben die Namen auch deutsche Lautverschiebungen mitgemacht. Beispiele, wo man das gut daran zeigen kann, sind die verschiedenen Kastels.
Sagen wir zum Beispiel Kastels. Also im Sargans und Mels umeinander gibt es Kastels, Flurname Kastels. Der kommt aus dem alträtoromanischen Kastils, also mit so einem Ortsnamen S. Geht natürlich zurück auf latinisch Castellum, also dass dort irgendein Militärlager war. Und in den frühen Verdeutschungen sehen wir da eben, dass der Name dort eine Lautverschiebung mitgemacht hat zu dem Kastels am Anfang vom romanischen K zum deutschen K. Umgekehrt haben wir aber in den später verdeutschten Gebieten das romanische K noch erhalten. Also sind eine Ableitung wie Castillo oder Castiel.
Sagt der Elia Ackermann. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesen rätoromanischen Flurnamen. Als unbedarfter Deutschschweizer schliesst man aufgrund von der Art, wie es tönt, nämlich recht oft auf falsche Bedeutungen. Nochmal der Elia Ackermann.
Ein spektakuläres Beispiel ist eigentlich das Tannenfreud. Das ist ein Name, den es leider nicht mehr gibt. Also der ist verschwunden. Aber früher hat es Tannenfreud gegeben. Und dem zugrunde liegt eigentlich romanisch Fontauna Freida. Also kalte Quelle, Fontauna und Freida kalt. Und Fontauna Freida, das tönt natürlich sehr wie Tannenfreude, oder? Vor allem wenn es irgendwo im Wald liegt und der Name leitet man sich so zurecht.
Schon spannend, wie man von einer kalten Quelle auf einmal zur Freude an Nadelbäumen kommt. Für so Umdeutungen langt es manchmal schon, dass jemand einen Namen falsch verstanden hat. Der Elia Ackermann findet genau die Namen im St. Galler Flurnamenbuch, die eine rätoromanische Wurzel haben, ebenso wie die Fontauna Freida, besonders spannend.
Einer meiner Lieblinge ist Wiskaseben am Flumser Berg. Und das hat nichts zu tun mit Whisky oder so. Also so alkoholisch ist es eben nicht. Sondern es liegt ein schweizerdeutsches Wort Whisky, ein Feminin drin, für Weisskalk oder Dünke, die man braucht, um die Wände anstreichen. Und in Flums ist auch noch das Verb Wiskeln, eben für Dünke beleidigt. Und das Seben hinten dran, das ist der Plural von See. Also das sind wahrscheinlich so kleine Stegwässer gewesen, wo man eben Weisskalk gefunden hat.
Also eben die Whisky und nicht der Whisky. Und wenn wir es schon vom trügerischen Alkohol haben, Linda Steiner, eine weitere Mitarbeiterin vom St. Galler Flurnamenbuch, hat mir belehrt, dass auch der Flurname Grappa nichts mit Schnaps zu tun hat.
Es hat mit dem italienischen Brandwein nichts zu tun, mit Grappa auch nichts zu tun. Grappa heisst auf Rätoromanisch Gestein oder Felsen. Und die Grappa-Namen, die sind auch sehr, sehr verbreitet im alpinen Raum, im Graubünden sicher, auch in den Mundarten der italienischsprachigen Täler, so wie im Sox und Buschlav und Bergell, aber auch wieder im Vorarlberg und Tirol, Oberitalien, vom Piemont bis ins Friaul. Es gibt zum Beispiel das berühmte Berg Grappa in den Dolomiten. Und ja, das heißt alles Steine, Gestein, Fels und so weiter.
Linda Steiner ist von Haus aus Romanistin und sie hat neben den besonders kuriosen rätoromanischen Flurnamen auch noch eine Ausfindung gemacht, wo man es gar nicht ansieht. Nämlich den Namen Bühl bei Pfäfers am St. Margrethenberg. Das Bühl dort hat nichts mit einem Deutschschweizer Bühl, also mit einem Hügel, zu tun.
Wenn wir die historischen Belege anschauen vom 14. Jahrhundert von Bühl, dann finden wir ein Prabiel. Und Prabiel ist rätoromanisch, das ist eine Zusammensetzung aus Pra, also Wiese, und Biel. Biel heißt schön, hübsch, aber auch ertragreich oder leicht zu bewirtschaften. Also Prabiel heißt ertragreiche Wiese. Und der Name Prabiel wurde mit der Zeit von den deutschen Siedlern nicht mehr verstanden und wurde somit zu Bühl umgedeutet.
Also gerade nochmal ein Beispiel, wo die Leute angefangen haben, einen rätoromanischen Namen umzudeuten, weil sie ihn auf Deutsch nicht haben können verstehen. Mit der Hilfe von so einem Flurnamenbuch kann man also erstaunliche Sachen herausfinden. Und das geht weit darüber aus, einfach Namen zu erklären. Je nachdem, auf was man schaut und wie man sucht, kann man auch ganz viele geschichtliche Zusammenhänge daraus herauslesen. Zum Beispiel die Sprachgeschichte kann man nachvollziehen, aber eben auch die römische und germanische Besiedlung der Schweiz. Jetzt haben wir es viel von trügerischen Namen gehabt und auch das St. Galler Flurnamenbuch selber hat nämlich ein bisschen einen trügerischen Namen. Ein richtiges Buch wird es von diesen Einträgen gar nicht mehr geben. Sie sind nur im Internet verfügbar unter www.ortsnamen.ch. Die Projektleiterin Simone Berchtold erklärt, warum sie auf eine gedruckte Fassung verzichtet.
Das Erste ist natürlich einfach eine finanzielle Frage. Wer zahlt das und wer kauft denn auch so ein Buch? Es ist schon so die Frage nach der Nutzer. Und das andere ist, dass wir mit Geldern öffentlicher Hand finanziert werden und wir die Daten auch wieder im Sinne der Open Source zurückgehen an die Bevölkerung, möglichst eben kostenfrei. Und weil eben dieses Ortsnamen-CH schon entwickelt ist, ist es wie auf der Hand gelegen, dass wir unsere Daten nur noch dort publizieren. Wenn man so schaut, wie die Leute das nutzen, denke ich, es kommt schon dem modernen Nutzer oder der Nutzerin entgegen, oder wenn man irgendwo ist. Und dann kann man halt gerade über das Internet den Namen abrufen und schauen, was bedeutet der.
Für sprachinteressierte Wandervögel also sehr eine praktische Sache. Simone Berchtold leitet das Projekt vom St. Galler Flurnamenbuch jetzt seit ziemlich genau einem Jahr und sie zieht eine sehr gute Zwischenbilanz. Das Team sei gut unterwegs und die 4'500 Flurnamen seien bis 2022 sicher komplett verzeichnet. Ihre positive Einstellung spiegelt sich sicher auch im Lieblingsflurnamen von der Simone Berchtold wider. Oder zumindest in dem, was sie dazu sagt.
Mir gefällt der Name Gib auf in Wiel, Zwiel, weil es ist tatsächlich ein Satzname, der aus dem Verb Gib und Auf zusammengesetzt ist.
Also quasi von Aufgehen?
Aufgehen, genau. Manchmal gibt es so Namen, wo eben das Schaffen hart war und schwierig war, haben die Leute wie als Ausruf dann das so benannt. Aber natürlich ist das nicht für uns gedacht. Wir machen natürlich weiter. Wir gehen nur bei schwierigen Namen nicht auf.
Und wenn Sie selber das nächste Mal im St. Gallischen unterwegs sind und nicht wissen, was Sie mit einem kurligen Ortsnamen sollen anfangen sollen, gehen Sie auch nicht auf. Sie wissen ja jetzt, im St. Galler Flurnamenbuch unter www.ortsnamen.ch gibt es Rat.
Überraschend vielseitige Sache, also das St. Galler Flurnamenbuch. Sie haben den Beitrag von Simon Lütold aus der SRF Mundart-Redaktion gehört. Im Schnabelweit-Briefkasten bleiben wir nachher gerade noch in der Ostschweiz, unter anderem mit dem Flurnamen Chauen und Bernrhein. Das erklärt uns dann der Markus Gasser.
gehen nicht auf den Pilatus. Ich laufe auch nicht gern geradeaus. Alle gehen auf den Töte, alle aber nicht ein. Nein, ich will nicht auf den Männlichen und auch auf sonst keinen Ähnlichen. Als Männig gelustet mich wenig, der Zoll finde ich hohl. Für den Hochübrig habe ich nichts übrig und auch nicht für den Niedrig. Aber heute hat er Wanderwetter. Wanderschuhe. Ich sitze daheim und denke so nach. Ich lebe jetzt schon seit 30 Jahren hier in dieser Stadt. Sie ist nicht gross und trotzdem sieht man auf der Strasse immer wieder neue Leute. Ausser heute, heute ist es heiss und die Stadt ist leer. Nur ein paar Touristen, wo niemand weiss, woher er will. Heute hat er Wanderwetter, Wanderwetter. Heute hat er Wanderwetter. Schlimms. Oder auf Ftan oder mit der Luftseilbahn. Aber ein Sonntag auf dem Susten ist schön von Pfosten. Ich hab keine Lust auf Stöck und Stein. Nein, 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 ich bleib daheim und schwätze mit einem Papagei. Und der Papagei sagt Wanderwetter, er sagt Wanderwetter. Wanderwetter, heute hat er Wanderwetter. Wanderwetter, er sagt Wanderwetter.
du, das ist der Dachs. Mundart, Sendung Schnabelwald, jetzt mit dem Briefkasten. Die Elsbeth Emisegger kommt aus Flash, Graubünden. Das liegt in der Nähe von Bad Ragaz. Sie schreibt an unsere Mundart-Redaktion in einer Mail. Sie sei in Mels aufgewachsen, also eben ganz in der Nähe von Flash bis Ragaz. Und sie sagt, als Kind zu Mels amigs richtig Ragaz spazieren im Gebiet Kauen oder Kauen. Heute heisst sie eine Strasse von Mels auf Ragaz Kauenstrasse. Und sie möchte jetzt gerne wissen, was der Name Kauen oder Kauen bedeutet. Mit bestem Dank aus der Bündner Herrschaft schreibt sie noch. Ja, Markus Gasser, was bedeutet der Flurname Kauen oder Kauen?
Die Einheimischen sprechen den Namen Kauen aus, aber weil die Strasse zu Mels offiziell Kauenstrasse heisst, ist das halt nicht so ganz klar, wenn man es nicht schon weiss. Nach der offiziellen Flurnamenkarte im Geoportal Schweiz liegt das Gebiet Kauen allerdings nicht zu Mels, sondern einer an der Dorfgrenze, Sargans, ganz in der Nähe vom Bahnhof. Zu Mels ist nur die Kauenstrasse, also die Strasse, die ins Gebiet Kauen führt. Aber die Frage ist ja vor allem, was bedeutet der Name? Ich habe in meinen Recherchen zwar herausgefunden, dass rätoromanisch Kua Schwanz heisst und dass darum der Name vielleicht einmal ein Stück Land nach seiner Form bezeichnet hat, aber das war mir dann doch ein bisschen zu unsicher gewesen, einfach so aus der Luft raus zu behaupten. Geholfen hat mir dann der Elia Ackermann vom St. Galler Flurnamenbuch und wie hat er geholfen? Er hat in kürzester Zeit eine ausführliche Erläuterung zu diesem Namen geschickt. Und ich bin mit Kua tatsächlich richtig gelegen. Im Sarganserland, im ehemaligen Unterrätien, ist noch sicher bis ins Spätmittelalter rätoromanisch geredet worden. Also, dass es hier romanische Flurnamen hat, ist keine Überraschung. Rätoromanisch hat sich ja aus dem Latinischen von den Römern entwickelt. Und aus Latinisch cauda, Schwanz, ist über eine Zwischenform coda rätoromanisch Kua geworden. Weil Sargans seit dem Frühmittelalter ein Sitz von der alemannisch-fränkischen Oberschicht war, ist hier schon sehr früh Deutsch geredet worden. Und darum ist eben aus dem romanischen Kua ein deutsches Kauen geworden. Also aus dem K ist ein schweizerdeutsches Ch geworden, aus dem langen U ein schweizerdeutsches Au, so wie Buen, Bauen. Wobei die Lautveränderung U zu Au, die kommt auch in Teilen romanischen Dialekt vor. Das Wort Kua, schreibt der Elia Ackermann weiter, steckt in vielen Flurnamen vom Vorarlberg bis auf Graubünden, genauso übrigens wie das deutsche Wort Schwanz. Beides nimmt auf die Form Bezug von einem Stück Kulturland oder von einer Parzelle, wo eben ein bisschen ausgesehen hat wie der Schwanz von einem Tier, also vielleicht wo so ein Anhängsel oder ein Ausläufer zu einem Stück gewesen ist. In einem der frühesten Belege für den Namen aus dem Jahr 1530 steht, im Kauen habe ich den ganzen Sommer vier Haupt gehabt. Also im Kauen habe ich den ganzen Sommer vier Haupt, also vier Stück Fee, gesümmert. Damals war der Kauen also ein Weid. Heute ist es ein Wohnquartier, eingeklemmt zwischen Bahngleis und zwei grossen Strassen.
Markus Gasser mit Hilfe von Elia Ackermann vom St. Galler Flurnamenbuch über den Namen Kauen in Sargans. Die nächste Frage kommt vom Urs Fannhauser aus Wigoltingen im Kanton Thurgau. Er möchte wissen, woher der Name Bernrhein kommt. Bernrhein ist ein Flur- und Strassenname zu Wigoltingen und in einem alten Dorfplan von 1823 oder noch früher steht Bernrhein. Wenn ich das höre, frage ich mich, wie kommt die Bundeshauptstadt Bern in einen Flurnamen, so weit im Osten fast am Bodensee, Markus Gasser?
Das wäre tatsächlich eine berechtigte Frage, wenn der Name mit Bern, also mit der Stadt und dem Kanton zu tun hat. Vielleicht ist ja mal ein Berner hier ausgewandert und die Einheimischen haben dann dem seinen Hof und dem sein Land nach ihm benannt, nach dem aus Bern. Nur würde es dann aber eher Bernerei heissen, nicht Bernrei. Machen wir es kurz. Der Bernrei zu Wigoltingen hat nichts mit Bern zu tun, sondern mit dem Bär, einem Tier. Der älteste Beleg im Thurgauer Namenbuch kommt aus dem Jahr 1683 und lautet schon dann, genau gleich wie heute, Bernrhein. Ein bisschen weiter Richtung Osten, zu Kreuzlingen, gibt es nochmal so einen Bernrhein, sogar eine Kaserne, die so heisst. Und dieser Ort ist schon 300 Jahre früher belegt als der zu Wigoltingen. 1388 heisst es in einer Urkunde, die Kapellen auf Bernrhein. Damals ist hier eine Kapelle als Wallfahrtskirche gebaut worden und noch heute ist Bernrhein eine Kirche von der Kreuzlinger Pfarrei St. Stephan. Wir haben also zwei gleiche Namen, ziemlich nah benannt, Zwiegoltingen und Kreuzlingen, und beide weisen im Grundwort auf die Beschaffenheit des Geländes hin. Ein Rhein ist ein Abhang, meistens ein kurzer, steiler Hang. Die mittelalterliche Ursprungsform vom Namen Bernrhein ist nicht überliefert, aber sie muss «Zu den Bären Rheine» geheissen haben, also «Beim Bärenrhein». Das ist ein sogenannter Dativ der Raumangabe. Und von hier kommt auch das «N» im Namen Bernrhein, eben vom Dativ «dem Bären». Und das ist dann mit der Zeit verkürzt worden zu «Bern» oder «Bernrhein» eben in diesem Namen. Im Ortsdialekt, also Zwiegeltingen und Kreuzlingen, spricht man den Namen übrigens entweder Bernrhein aus oder traditionell Bernra. Mit dem Bär könnte übrigens auch ein Mann gemeint sein, der den Übernamen Bär hatte. Vielleicht weil er stark war oder weil er viel Haar hatte. Denkbar ist auch ein Vorname wie Bernhard oder Bernward. Die Namen sind auch mit dem althochdeutschen Wort Bero, Bär, gebildet worden. In diesem Fall wäre Bär eine Kurzform von Bernhard oder so. Und der Abhang Bernrhein, der wäre nach dieser Person benannt worden. Aber der Bär selber, das Tier, hat es in der Schweiz ja auch noch bis ins 19. Jahrhundert gegeben. Und der hat die Fantasie der Menschen angeregt zu vielen Geschichten und Sagen und eben noch zu vielen Flurnamen. Darum könnte es wirklich gut sein, dass der Name Bernrhein einen Abhang bezeichnet, wo noch mal ein Bär gesehen worden ist oder vielleicht sogar, wo noch mal ein Bär gejagt worden ist.
Sagt Markus Gasser über den Flurnamen Bernrhein. Als letzter Punkt erklären wir hier im Schnabelweit-Briefkasten jetzt noch einen Familiennamen. Unser Hörer Robert Bösiger aus Sissach hat geschrieben, immer wenn er einen alten Schweizer Film schaue, könne er sicher sein, dass der Bösewicht oder der böse Bauer Bösiger heisse. Man könnte also meinen, die Wurzeln von seiner Familie und ihrem Namen haben mit dem Wort «bös» zu tun. Ob das wirklich so treffe, fragt der Robert Bösiger. Und ich gebe die Frage weiter an André Perler von Mundart-Redaktion, der mit dem Thies Fetzer, Redakteur, am schweizerischen Idiotikon darüber geredet hat.
Thies, der Robert Bösiger spielt an auf Filme wie zum Beispiel «Der Verdingbub» von 2011, wo der Wesenbub Max an die Bauernfamilie Bösiger verdingt und dort geplagt kommt. Aber ist jetzt das nur ein Wortspiel mit «bös» oder kann man tatsächlich sagen, dass die ersten Bösiger Bösewichte waren?
Gute Frage. Es ist natürlich naheliegend, einer Roman- oder Filmfigur einen fiktiven Namen zu geben, der nicht einfach zufällig ist, sondern etwas ausdrückt. Bekannt ist zum Beispiel, wie viel sich der Thomas Mann mit den Namen von seiner Figuren überlegt hat. Der niederdeutsche Name von Karl Smolt in der Buddenbrooks lässt sich mit Karl Schmalz übersetzen und soll deutlich machen, dass die Figur aus der Unterschicht stammt. Der Name von Alois Permaneter im gleichen Roman hat zwar keine offensichtliche Bedeutung, aber ohne dass man genau sagen könnte, warum, ist klar, dass der Herr ein Bayer ist. Man stellt ihn sich gerade bildlich mit einem Bierhumpen und mit einer Lodenjacke vor. Auch der Jeremias Gotthelf hat solche Namen erfunden. Da gibt es zum Beispiel einen Herr Rüschli, Wirt von Beruf. Man ahnt, er trinkt ein bisschen zu viel. Und der Verwalter Samuel Stibitz ist auch nicht gerade der Ehrlichste. Der Herr Gigampf heisst so, weil er als Liebhaber zwischen den Töchtern Lisette und Rosalie Gelblecht hin und her gigampfte, also sich nicht entscheiden konnte.
Also, es gibt auch Haufen sprechende Familiennamen in der Literatur und im Film. Ist jetzt Bösiger auch einer von denen und hat wortgeschichtlich rein gar nichts mit «bös» zu tun?
Ja, der Zusammenhang mit «bös» ist eine sogenannte Volksetymologie, eine Umdeutung. Historisch hat Bösiger überhaupt nichts mit dem Wort «bös» zu tun. Wenn ein Name auf «iger» oder «inger» aufhört, kann man fast sicher sein, dass es ein Herkunftsname ist. Die Bösiger sind im aargauischen Muen und im Berner Oberaargau alte gesessen. Ihre Vorfahren müssen aber aus einem Ort gekommen sein, wo Bösingen oder so ähnlich heisst. Vermutlich aus Bösingen im Freiburger Sensenbezirk. Es ist aber auch nicht auszuschliessen, dass die Bösiger aus einem von den deutschen Orten mit gleichem Namen gekommen sind. An Bösingen gibt es zum Beispiel im Schwarzwald.
Bösingen im Sensenbezirk, das kenne ich natürlich. Ich bin gerade im Dorf nebenan aufgewachsen. Ich habe mir noch besonnen, in einem Jubla-Lager hat Bösinger mal den Spruch gebracht: «Was sind wir? Bös! Was tun wir? Singen! Wer sind wir? Bösingen!» Die Analogie zu «bös» die scheint schon wirklich auf der Hand zu liegen. Aber von wo kommt denn der Ortsname Bösingen wirklich?
In Ingenemme ist meistens vorne ein althochdeutscher Personenname. Im Fall der meisten Bösingenorte ist das Boso oder so ähnlich. Das althochdeutsche Bosing bedeutet Angehörige von einem Boso. Daraus wird dann wegen dem I vor zweiter Silbe Bösing und Bösingen heisst so viel wie «bei der Sippe eines Boso». Die ältere Form des freiburgischen Namen Bösingen ist allerdings Besingen. Der Wandel von E zu Ö, man sagt dem Rundig, ist ganz typisch für den Sensa-Bezirk, wo man auch Böri statt Beri sagt und Böst statt Best. Das Bösingen geht also über Besingen zurück auf ein noch älteres Basingen, wie es noch in der französischen Namenform Basin zu erkennen ist. Und das wäre dann zeitlich von einem Baso.
Also, keine bösen Leute sind Bösigers, sondern aus Bösingen zugewandert. Zum Schluss von dieser heutigen Schnabelweit kommt dann noch ein Theatertipp. Der bekannte Schweizer Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart führt das Buch «Eine Fassung vom Heidi» von der Johanna Spiri auf. Da hören wir mehr darüber. Nach Musik jetzt zuerst vom Trummer Pause und gerade hinterher gibt es noch der Loh und der Lidwig, der Walter.
Wirf Schals über Bord hier, zum Schauen, was schwimmt. Und manchmal kann man es retten. Manchmal ist der auch nicht. Ich glaube nicht, dass du überlegt hast, was du dir da hast gewünscht. Kannst ja später behaupten, du hättest gesucht, was du findest. Hand aufs Herz, Liebste, warum setzt sich alles aufs Spiel? In dem kleinen Leben, das wir hier haben, ist alles gar nicht so viel.
Vielleicht ist es wichtig, vielleicht ja auch nicht. Das Leben ist gewohnt.
Sag, bist du enttäuscht jetzt, dass einfach weitergeht? Ist auch gar nicht so romantisch, wie man gerne sagt. Heilige Gefühle und Wörter, wir besingen sie auch hier. Aber das Gelächter von der Götter ist viel lauter noch als dir.
Vielleicht ist es wichtig, vielleicht ja auch nicht. Das Leben ist eine Pause.
Jede grosse Erkenntnis zeigt, wie klein das wir sind. Und vielleicht gibt's eine Wahrheit, vielleicht heisst die auch das. Das Leben muss Pause zwischen was. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht ja auch nicht. Ist das Leben als Pause nur eine Idee für das Lied.
Ey, aber ich finde ihn nie auf den vielen Bildern von der Schweiz. Die Seiten könnten gerade so gut leer sein. Ich sehe nur all die Alpen, all die alten Berge. Aber wenn ich Walter rufe, höre ich nur zu Echo sterben. Ich sehe auf einer grünen Wiese, einem blauen See, eine rot-weiße Fahne. Hast du gemeint, ich sehe ihn laufen, doch es verlaufen nur eine Farbe. So lieblich, so löblich, so lebendig. So leislich, so lauwarm, so gebig. Ich blättere weiter nach Altdorf und frage seinen Vater. Und er sagt, ich habe gemeint, er steht da in meinem Schatten.
Wo ist der Walter? Wo ist der Walter? Wo ist der Walter? Wo ist der Walter? Voice.
zu der letzten Seite. Aber gefunden habe ich ihn nie. Und vielleicht hat er einfach genug nach all diesen Jahren und ist aus gelaufen aus dem Bild. Und vielleicht hat er noch gesagt, nein, das ist nicht mal mein Daheim. Nein, das ist nicht mein Daheim. Mein Vater ist Dan, ich bin nicht von da. Ich weiss nicht, was dir von mir weht. Ich habe schon dann müssen den Gring herhaben in dieser Sache mit dem Möpfel. Yeah. Und jetzt meine ich dir, ich muss herstehen für irgendwen, irgendjemand, weisst du? Ich mache doch nicht gang mit meinem Bär auf all die Wahlplakate. Von links bis rechts, 1. August reden, hab ich alles schon gehabt. Und wenn er wirklich der Vater von unserer Schweiz ist, dann überleg ich mal, wer ich bin.
Wo ist der Walter? Wo? Wo ist der Walter?
Wo?
Wo ist der Walter?
Sag mir,
wo ist der Walter?
Sag mir, wo ist der?
Yeah. Wo ist der Walter?
Ich sehe mich.
Wo ist der Walter?
Ich sehe mich. Er ist nicht hier, nicht da, nicht da.
Wo ist der Walter?
Ich sehe mich.
Wo ist der Walter?
Ich sehe mich. Er ist nicht hier, nicht da, nicht da. Wo ist der? Und wenn der Walter wieder erwartet, wieder ein ist, würde ich kommen. Und wenn er nennt, das Liebe gehört, dann würde er grad wieder davon. Und wenn die Alpen könnten laufen, dann würden sie davon. Und wenn die Weiden und die Wiesen und die Wälder könnten laufen, dann würden sie davon. Weil sie sind, was sie sind. Als andere hat man gemacht draus. Und draus schöpft man Macht aus. Sie sind weg, sie sind der leer. Aber die Weste gleich nicht weist und sagt, wo mir
heust.
Wo ist der Walter, fragen der Lo und der Ledig hier in der Mundart-Sendung Schnabelweit bei SRF 1. Und wenn es einen Klassiker gibt von der Schweizer Jugendliteratur und Geschichte, die einfach jede Schweizerin und jeder Schweizer kennt, dann ist das der Johanna Spiri, ihres Heidi. Am nächsten Wochenende hat diese Geschichte als Theaterstück eine Premiere, aber nicht auf einer Theaterbühne in Graubünden, sondern das Buch im Kanton Nidwalden. Und das Besondere daran, dass Heidi spielt ganz in der Innerschweiz und es redet Nidwaldnerdeutsch. Geschrieben hat die Fassung vom Buchs der Heidi der bekannte Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart. Und unser Mundartredakter Markus Gasser hat mit ihm über das Buchser Heidi geredet.
In dieser Theaterfassung wird die epische Heidi-Geschichte von Johanna Spiri zu einer Reihe von 30 kurzen, direkten Szenen. In einem farbigen, kernigen Nidwaldner Dialekt.
Heidi! Heidi! Ich schau da, dort. Sie ist mir denn noch Gesicht kennen, die Stimme. Was machst du da am Dörfli oben? Die Barble. Er ist ja Obwaldner Prinzessin. So, hast du gut eingelebt? Dieter, es ist nicht einfach, fort von daheim, in die Fremde, weisst du.
Es spielt das Buch im Dorf, beim Alpöi, mit dem Peter auf der Weide oben, dann später zu Frankfurt im Haus Sesemann. Es kommen all die bekannten Figuren und Szenen vor, die blinde Grossmutter zum Beispiel und die Brötli, die Heidi zu Frankfurt sammelt, fürsen. Halt genau so wie im Original Heidi. Aber etwas ist ganz anders als beim Heidi von der Johanna Spiri. In dieser Theaterfassung gibt es nämlich eine Verzell-Heidi. Und das ist Heidi als alte, etwa 80-jährige Frau, die in den 1960er Jahren ihrer Urenkelin Isabelle seine Geschichte erzählt. Dank dieser Rahmenhandlung sind die vielen Einzelszenen miteinander verbunden und werden zu einem Ganzen von der Geschichte. Der Alpöhi ist in der Innerschweiz übrigens kein Alpöhi, sondern ein Grosstädi, wie man dort sagt. Aber die Buchser sagen ihm nur der Einmiesler.
Willst du ja nicht mit dem Gefli? Doch nicht jemand aufs Horn? Nein, ich bringe es zum Einmiesler Seppäufe. Das soll jetzt zu einem schauen. Zum Einmiesler? Zu dem rotigen Knebelgrind? Bist du nicht ganz betrost?
Im Rahmen der Ansiedlung an einem anderen Ort ist darum gegangen, zu erzählen, dass das ein Mensch ist, der verschlossen ist und quasi nur eins muss kochen. Das ist ein Einmüsler. Und man sagt im Nidwaldischen, im Oberwaldischen, es ist ein einmüsliger Keib oder ein Einmüsler.
Mit dem Umzug aus dem Graubünden in die Innerschweiz kommt Heidi aus einem reformiert-pietistischen Umfeld in eine katholische Gegend. Und das ist etwas ganz anderes.
Oder die Reformierten haben keine Heiligen, wir haben Heilige. Es kommen da immer wieder Heilige vor dir. Es spielen mit Heiligenbildchen. Es ist etwas ganz Irdisches wie bei einer Schnitz.
Im Original, sagt Hans-Peter Müller-Drossart, ist Heidi fast ein Heiland. Sie rettet den Grossvater aus seiner Einsamkeit raus und bringt ihn zurück zum Glauben. Sie macht die gelähmte Clara wieder gesund. Allen geht es eigentlich besser wegen ihr. Und dabei ist sie selber ein armes Waisenkind, das umgeschoben wird und grusiges Heimweh hat. Und das rührt einem zu Tränen, vor allem wenn man an die vielen Verfilmungen denkt von dieser Geschichte. Aber in seiner Theaterfassung ist es im Hans-Peter Müller-Drossart wichtig, dass Heidi weniger belastet ist, dass es eher ein normales Kind von heute ist, das sich einfach versucht, im Leben zurechtzufinden. Und darum gibt es in diesem Stück immer wieder witzige Szenen, so halb traurig, halb lustig. Zum Beispiel hier, wo Heidi zu Frankfurt bettet, dass es wieder heim darf.
«Lieber Hochdeutscher, lieb Gott, ich bin das Heidi von der Oberschwand am Buchser Horn und habe gruselig fest Heimweh, weil ich hier sein muss für die Clara, halt, zum Freude machen. Mach sofort, dass ich nach Hause kann. Du kannst das Zugbillett in meine Schuhe legen, ich sehe es dann schon. Du kannst doch mit mir kommen, wenn du willst, dann zeige ich dir die Alphütte und Schwänli und Bärli und eine große Portion Bratkäse bekommst du auch und ein schwarzes, ein dreifach gesegnetes. Mach es schnell, vergelt's Gott. Wenn er jetzt nicht sagt, kann er mir die Schuhe blasen.
Heidi zu Frankfurt, wo der Herrgott um Hilfe bittet, in der nicht-waldnerischen Theaterfassung von Hans-Peter Müller-Drossart. Zu sehen ist die Aufführung, die die Theatergesellschaft Buchs zu ihrem 160-jährigen Jubiläum einstudiert hat. Ab dem Samstag, am 11. Januar im Theater Buchs. In 22 Aufführungen bis Anfang März. Billett können Sie auf der Internetseite von der Theatergesellschaft Buchs reservieren. Ja, das war es schon wieder mit der heutigen Schnabelweide. Nachhören können Sie die Sendung wie immer auf unserer Webseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweide oder in der App Play SRF. Redaktion von dieser Sendung Simon Lütold und Markus Gasser. Musik Ruli Lüti, am Mikrofon Marietta Tomaschit. Heute in der Woche geht es hier in der Schnabelweide um ein Museum, das nur Sprachen ausstellt, um das Sprachpanorama zu Laufenburg im Aargau. Dort gibt es auch Workshops über Dialekte, die bei den Jungen scheint sehr gut ankommen. Der Christian Schmutz berichtet uns dann darüber.
Bestellen den Zweier und träumen von früher. Von was träumst du genau? Die einen träumen vom Tiefsee tauchen, die anderen wollen gehen reisen oder Hochhäuser kaufen. Von was träumst du genau? Und ganz innen dran weisst ganz genau, was du willst. Ich wär so gern surfen. Einfach so ein bisschen Wellen reiten. So gern surfen. Weisst du, so ein bisschen Wellen reiten. Und ich würde mit dem Brett den Wellen versichern, meine Kids und der Frau am Strand zu winken. Und alles andere wäre egal. Ich wär so gern surfen. So gern surfen. Die einen wollen das Flugzeug fliegen, die anderen wollen das Kind bleiben oder zeugen. Von was träumst du genau? Die einen träumen vom Haus mit Garten, die anderen sind auf Traumfrauen warten. Und auf was wartest du eigentlich genau? Und ganz innen dran weisst ganz genau, was du willst. Ich wär so gern surfen. Einfach so ein bisschen Wellen reiten. So gern surfen. Die grossen Wellen reiten. Und ich will mit dem Brett in den Wellen versichern. Meine Kids und der Frau am Strand zu winken. Und alles andere wäre egal. Ich wär so gern surfen. So gern surfen.
sitzen wir da in Portugal am Strand. Schauen ins Meer und unsere Bretter stecken im Sand. Wir brauchen eine Pause vom Salzwasser trinken und sind froh, können wir sonst ein bisschen in unseren Träumen versinken. Ich war so gern surfen. Einfach so ein bisschen Wellen reiten. So gern surfen. Die grossen Wellen reiten. Und ich will mit dem Brett in den Wellen versinken. Meine Kids und eine Frau am Strand zu mir. Und alles andere.
Wenn Alt und Jungs Know-how teilen, dann geht die Post ab, sagt Rita Bächler-Bart. Sie muss es wissen, als Karrierecoach begleitet sie junge Führungskräfte. Und privat lebt die 75-Jährige in einer WG, wo ständig Junge aus verschiedensten Kulturen ein- und ausgehen. Mit der Fernsehsendung «Arena» ist er seinerzeit zur Polit-Dompteur-Figur geworden, der Filippo Leutenegger. Er hat schon auf den unterschiedlichsten Hochzeiten getanzt. Chefredakteur, Verlagsleiter, Nationalrat. Heute ist er Zürcher Stadtrat. Der Filippo Leutenegger und Rita Bächler-Bart erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Diesen Sonntagmorgen in der Sendung «Persönlich» bei mir, Dani Vorler. Freien Eintritt im Restaurant Gummihauen Zürich oder ab der 10 live auf Radio SRF 1.
Das dann am Sonntag und im Nachtclub, gerade nach der 10 Nachrichten bei meiner Kollegin Priska Plump, geht es um Spitzenleistungen. Wenn Sie also auch schon so eine erbracht haben, dann suchen wir genau Sie in dieser Sendung. Mariette Tomaschek bin ich, wünsche allen zusammen eine gute Nacht und bis zu den Nachrichten noch alles, was du willst, Adrian Stern.
Nach rechts die ganze Nacht. Hat die Sterne bis unten den Mond angekühlt, was hat nicht gebracht. Im Kochi-Uhr, sie tut nur so, als würde sie gehen. Die Nacht geht weiter, wird immer lüter, und sie bleibt stehen. Du siehst, ich weiss noch immer nicht genau, wo ich gehen soll. Du hast alles, was du willst, und gleich willst du noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Man hätte nur mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Bist unten davon und ich hab's gesehen. Komm. Du hast mir Sachen geschunden, hat nicht scheint hell und wirft sein Zauber in mein Reich. Magische Welt, so wunderbar, mir ist gleich. Ich warte da und glaube fest an gar nichts mehr. Die Zeit ist gestorben und ich verdorben, hab alles gesehen. So wie es aussieht, denkst du nicht einmal im Traum an mich. Als wär nix geschehen, geht's Leben weiter. Du hast alles, was du willst, und ich willst noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Man hätte nur mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Wir suchen davon und ich hab's gesehen. Oh, du hast mein Herz mitgenommen. Hat dich verwunden und all das hat's nur schlimmer gemacht. Nach 100.000 dunklen Stunden.
hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen, Mann, hätte ich noch nie so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Du schaufelst davon und ich hab's gesehen. Komm, du hast mein Herz mitgenommen. Du hast alles, was du willst und gleich willst du noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.